Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, es geht heute um Judas, um diese tragische Figur. Aber wir müssten eigentlich sagen, es geht nicht um eine Figur wie in einem Theaterstück, sondern es geht um einen realen Menschen. Das müssen wir uns immer vor Augen halten. Ein Mensch aus Fleisch und Blut, so wie Sie und ich. Und der hat gelebt und war mit Jesus zusammen und wurde zu seinem Verräter. Was kann uns seine Lebensgeschichte lehren? Das ist der Sinn von allen Lebensgeschichten von Heiligen oder Menschen aus der Bibel auch. Was kann uns eine Lebensgeschichte lehren? Was kann sie uns geben für unser Herz? Was sagt sie uns über Gott und den Kampf heute besonders zwischen Licht und Finsternis? Zwischen Gott, dem man sein Herz geben kann, oder Satan, an dem man es verlieren kann? Denn wir sind bei dem Bezug zum Bösen immer Verlierer. Was kann uns seine Lebensgeschichte lehren? Das soll der Schwerpunkt der Predigt sein. Ich habe sie in zwei große Abschnitte unterteilt. Der erste Abschnitt lautet der Verrat, Angriff der Finsternis auf Judas. Es gibt nachher noch mal einen anderen Abschnitt, der heißt der Angriff auf Jesus. Aber jetzt geht es auf Judas, denn er ist das erste Opfer, könnte man sagen, dieses Angriffs. Nun, es gibt in den Deutungen seiner Person zwei bekannte Richtungen. Zum einen wird gesagt, Judas ist der Hinterhältige. Das heißt, er war im Jüngerkreis zuständig für die Finanzen. In der Bibel nennt man das, er hatte den Beutel, wo das Geld, die kleine Kasse der Jüngerschaft wahrscheinlich drin war. Und an einer Bibelstelle heißt es von ihm, dass er Geld unterschlägt. Geld spielt auch bei seinem Verrat eine Rolle. Nach Matthäus hat Judas Jesus für 30 Silberlinge verraten. Es gibt scheinbar eine innige Beziehung von Judas zum Geld. Das wird zumindest im Neuen Testament eindeutig beschrieben. Und dann gibt es einen zweiten Aspekt bei dem Verrat, der auch immer wieder gesagt wird, Judas geht in die Irre, er hat eine Idee, einen Plan, und zwar den, dass sich der Messias offenbaren soll. Und dass er dann die Römer vertreibt, wie das damals die Hoffnung war, und das Reich auf Erden aufrichtet und Israel zu dem kommt, wozu es bestimmt ist. Und der Verrat diente dazu, Jesus, jetzt muss es doch endlich machen. Das geschieht nicht und ein ganzes Lebenskonzept zerbricht und er erhängt sich aus Verzweiflung. Ich glaube, dass an diesen Deutungen eine Menge dran ist, aber es gibt noch einen anderen Aspekt, der durchgehend in allen vier Evangelien betont wird und der auch bei unserem Predigtvorgespräch am Mittwoch über Zoom schon die Hauptrolle spielte, nämlich schlicht der Satz, es fuhr aber der Satan in Judas. Hier geschieht also ein Angriff auf Judas aus der finsteren Welt, und er gibt dem nach. Und wir merken, das führt uns auf eine andere Ebene. Aber es macht es nicht unbedingt einfacher, oder? Es führt uns auf eine Ebene, und zwar, dass wir mit der Realität der unsichtbaren Welt rechnen müssen. Auch scheinbar einer finsteren Realität. Papst Benedikt, der 16. Josef Ratzinger, hat ein äußerst lesenswertes Buch, besser gesagt zwei, geschrieben über Jesus von Nazareth. Und er sagt zu Judas, was mit Judas geschehen ist, ist nicht mehr psychologisch erklärbar. Er ist unter die Herrschaft eines anderen geraten. Wir haben das versucht auszudrücken in der Szene, die hier in unserer Kirche aufgebaut ist. Die Kamera kann vielleicht einmal rüberschwenken. Sie haben sie schon gesehen im verschiedenen Situationen dieses Gottesdienstes. Wir haben es versucht auszudrücken, indem wir Judas auf schwarzem Untergrund stehen lassen. Und auch seine Kleidung ist schwarz durchzogen. Hinter ihm liegt ein weißes Tuch, die Gemeinschaft mit Jesus, und er hat diese lichtvolle Gemeinschaft verlassen. Und ich möchte fast sagen, vielleicht machen Sie es nicht, aber können Sie sich mal ein bisschen reinversetzen, wenn Sie sich mal auf ein schwarzes Tuch stellen und sich vorstellen, wie die ganze Finsternis Sie durchdringt. Das wird einem schon fast gruselig, wenn man daran drängt. Das ist passiert. Wenn Sie in die Kirche kommen im Laufe der nächsten Tage, können Sie dem noch einmal nachgehen und es auch hier betrachten. Hier passiert etwas, was alle innerweltlichen Erklärungen, alle politischen und psychologischen Deutungen, der hatte da eine Idee und so, übersteigt. Hier geht es um einen geistlichen Kampf, bei dem einer der Jesus-Jünger zum Jünger der Finsternis wird. Hier passiert auch mehr als die Verleugnung des Petrus, die auch Thema werden wird im Laufe der nächsten Wochen. Petrus verleugnet Jesus in einer Drucksituation. Bei Judas kommt ein anderes Element hinzu. Judas plant. Es mag sein, dass er nicht nur hinterhältig und geldgierig war, sondern dass er einen menschlichen guten Plan hatte, zumindest gute Absichten. Es mag sein, dass er mit einer guten Absicht Jesus zwingen wollte, endlich sich als Messias zu offenbaren. Und doch liegt etwas Finsteres darin, etwas Dämonisches. Was ist das? Er plant etwas, so drücke ich es erstmal schlicht aus, ohne Rücksprache mit Jesus. Er baut Jesus in seine Pläne ein. Er instrumentalisiert ihn. Noch klarer, er betreibt Missbrauch mit Jesus für seine Ideen. Wir könnten es so ausdrücken, was er plant, es hört sich ja nicht so schlimm an, aber es ist eine große Gefahr darin. Was er plant, bespricht er nicht mit Jesus. Und was liegt hinter diesem Nichtbesprechen mit Jesus? Es ist nichts anderes als Misstrauen, die Ursünde von Menschen. Wenn er Vertrauen gehabt hätte, dann hätte er sagen können, Jesus, sag mal, diese Gedanken, die bewege ich in meinem Herzen. Können wir das nicht so machen? Ich verrate dich und dann machst du dein Ding. Hätte er doch mit Jesus besprechen können. Genau das tat er aber nicht. Er fand in seinem Herzen nicht das Vertrauen zu Jesus, mit dem er 3 Jahre zusammen war. Er hörte Jesus natürlich viel mehr, als wir ihn gehört haben. Auch die gar nicht überlieferten Gespräche mit den Jüngern. Er erlebte seine Barmherzigkeit und Liebe und doch erreichte es sein Herz nicht, zumindest in diesem Augenblick nicht. Es gehört zu den erschütterndsten Dingen dieses Lebens. Jesus teilte sein Herz mit Judas, aber Judas nicht mit Jesus. Er teilte sein Herz nicht mit Jesus, vermutlich weil er ahnte, was Jesus sagen würde. Und hier merken wir, liebe Schwestern und Brüder, dass diese Form der Finsternis uns manchmal ganz nah ist. Auch wir ahnen manchmal oder wissen es sogar, was vor Jesus falsch ist. Aber wir gucken da nicht hin, öffnen nicht unser Herz und sprechen es auch nicht vor ihm aus. Kennen Sie das manchmal? Ich kenne das von mir und merke manchmal, welchen Ruck es braucht, das zu tun. Dieses innere Umgehen, auch zum Beispiel nicht mit einem Menschen sprechen. Man weiß ja genau die Menschen, die einen nicht bestätigen. Man geht ja immer zu denen, die sagen, ach du armer Kerl, und hast recht. Sehen Sie, das Problem sind nicht finstere Gedanken, sondern die Heimlichtuerei vor Jesus. Das Verbergen vor ihm. Das ist das Problem. Die Jünger, es wird auch Thema sein, in 2 Wochen, glaube ich, die streiten sich kurz danach, wer der Größte sein will. Da offenbaren sie in ihrem Herzen, wer ist der Größte. Aber Judas tut das nicht. Die Heimlichtuerei ist eine Öffnung für die Finsternis. Lassen Sie uns noch einen Augenblick bei diesem vertrauensvollen oder misstrauensvollen Umgang mit Jesus bleiben. Ich merke, wie schnell sich Misstrauen gegenüber Jesus in mein Herz einschleichen kann. Ich merke, wie schnell ehrliches Fragen zum Beispiel umschlägt in innere Vorwürfe gegenüber Gott. Natürlich sage ich ihm das nicht, ich denke das nur im Herzen. Besonders wenn etwas nicht nach meinen Wünschen oder Vorstellungen zum Beispiel im ganz normalen Alltag abläuft. Sehen Sie, ich kann voller Vertrauen fragen, sag mal Jesus, warum läuft das gerade so? Und warum lässt du das zu, was mich so bedrückt? Ich kann das doch fragen. Ich kann es aber auch ganz vorwurfsvoll und voller Misstrauen fragen, wie es von Judas an einer Stelle beschrieben wird, als eine Frau Jesus mit unglaublich teurem Nardenöl salbt, ein ganzer Jahresverdienst. Warum wurde dieses Öl, so sagt Judas, nicht für 300 Silbergroschen verkauft und das Geld den Armen gegeben? Jesus erklärt es dann, seine Salbung für meinen Tod. Aber man merkt, wie es Judas nicht erreicht. In der ganzen Bibel wird beschrieben, wie Menschen mit Gott ringen, sich sogar streiten, wie sie schimpfen mit ihm und über ihn. Aber der Unterschied zu einem judasmäßigen Verhalten ist der innere Rückzug. Wenn man nicht mehr im Gespräch mit Gott ist, wenn man sich innerlich auf einen Richterstuhl setzt und sagt, du Gott musst dich vor mir rechtfertigen. Oder das und das musst du jetzt machen. Wenn wir offen mit Jesus ringen, wird er reden, zu 100%. Ich habe es noch nie anders erlebt. Wenn wir mit dem Misstrauen unser Herz öffnen, dann hat der Feind einen kleinen Schlitz gefunden in unserer Herzenstür. Denn mit Misstrauen fing der Sündenfall an, sollte Gott gesagt haben. Also, wo nur das leiseste Misstrauen gegenüber Jesus in unserem Herzen Raum greift, da sollten wir aufmerksam werden. Ich drücke es mal ganz schlicht so aus, seien Sie misstrauisch gegen sich, aber nicht gegen Jesus. Es ist erstaunlich übrigens, dass dieser Verrat aus dem engsten Jüngerkreis im ganzen Neuen Testament nicht beschönigt wird. Immer wieder, die 12, und das ist der ihn verraten hat. Hätte Jesus nicht besser aufpassen können, wen er beruft? Warum so ein Loser? Und vor allem, wenn er es vorher gewusst hat. Und nicht nur ein Loser wie Petrus, sondern ein Verräter. Wir merken, wie an keiner Stelle die Öffnung des eigenen Herzens übergangen wird. Dass jemand wie Judas zum Jünger berufen wird, führt nicht dazu, dass alles danach von alleine geht. Sie auch sind berufen als Kind Gottes. Oder vielleicht haben Sie auch noch andere Berufungen. Es geht nicht alles dann von alleine einfach weiter. Es braucht eine innere Beteiligung und inneres Mitgehen immer wieder neu mit Jesus. Und es hat die Kirche durch die Jahrhunderte immer wieder mit Schaudern erfüllt, dass selbst allernächste Menschen, die eng mit Jesus zusammen waren, zu Verrätern werden können. Ja, zu Verrätern. Und es hat immer wieder dazu geführt, dass man gebetet hat, Gott bewahre uns davor. Herr, habe Acht auf mich. Und der beste Schutz ist das Herz, das sich völlig für Jesus öffnet. Alle Gedanken und Pläne mit ihm zu teilen, mit der Offenheit, dass er sie korrigieren kann. Denn das Schönere ist nicht, seine Pläne durchzudrücken, sondern bei ihm zu sein. Bei Judas wird aus Misstrauen, und das ist ein tragischer, aber auch wichtiger Schritt, bei Judas wird aus Misstrauen der Entschluss zur Handlung. Aus einem Plan wird eine Tat. Das ist immer der nächste Schritt in die Finsternis. Und dieser willentliche Entschluss, Der Teufel kommt nicht in ein Herz ohne unser Willen. Judas öffnete sein Herz willentlich. Und dieser willentliche Entschluss hat Folgen. Es kommt zu einer tieferen Besitzergreifung der Finsternis und der Satan fuhr in ihn. Und dann heißt es, wie auf der Szene auch dargestellt, der Satan fuhr in ihn hinein und er ging von Jesus weg. Es ist immer, das eine führt unweigerlich zum anderen. Und er geht zu den Jesushassern und er wird Jesus für 30 Silberlinge verraten. Das war ein relativ kleiner Betrag, gar nicht so groß. Und ich las irgendwo, habe es aber nicht mehr nachvollziehen können, es war der Preis für einen Sklaven. Und Jesus wird dadurch tatsächlich zum Knecht, der an das Kreuz geht. Wir merken, was Verrat ist. Hier passiert im Allerheiligsten des Jüngerkreises, was im Himmel passierte, als der Satan, von dem es heißt, dass es ein mächtiger, ursprünglich guter Engel war, von Gott abfiel. So fällt Judas von Jesus ab. Deswegen heißt es im Johannesevangelium in der Parallelstelle, als Jesus das gesagt hatte, empfand Jesus in seinem Geist, in seinem tiefsten Innern, einen tiefen Schauder. Einen tiefen Schauder. Und sprach voll tiefen Ernstes, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Tiefer Schauder. Wir sagen manchmal, es gruselt einen. Aber der Schauder vor der Finsternis, ich hoffe, dass den keiner von Ihnen erleben muss, ist etwas, was uns in der Tiefe unserer Existenz zum Schaudern, zum Erschüttern bringt. Wo der Sohn Gottes verraten wird, da kommt es zur Begegnung mit der Finsternis, mit Satan selber. Wir haben ein viel zu kleines Bild von der Herrlichkeit Gottes und der Liebe Gottes, aber auch ein viel noch zu romantisches Bild von der Macht der Finsternis. Wir müssen uns vor Augen halten, der Teufel, da ist nichts an Licht, nichts an Liebe, übrigens auch nichts an Freude und nichts an Frieden, wirklich nichts. Wissen Sie, was nichts ist? Nichts. So wie in Gott kein Hass ist, so ist in der Finsternis nur Hass. Es ist Gefallen am Quälen von Menschen und abgründiger Hass gegen Jesus. Keine Spur von Liebe. Nichts als Finsternis. Qualen, die man Menschen bereitet, bereiten bösen Menschen Freude. Wahnsinn. Aber schauen wir jetzt, wie Jesus mit Judas umgeht. Das ist der zweite größere Teil. Ein Verrat, der Angriff der Finsternis auf Jesus, der sie besiegt. Judas kommt nach dem Beschluss zum Verrat wieder zu Jesus zurück. Das ist auch schon ein Ding. Der hat ihn verraten, jetzt kommt er wieder zurück. Muss man sich auch mal vorstellen. Oder der Beschluss ist gefallen. Kommt wieder zurück, setzt sich an den Abendmahlstisch. Also, das heißt auch, manchmal, wenn die Finsternis schon im Herzen sitzt, dann ist man noch hier mittendrin in Gemeinde. Kann sein. Sogar am Abendmahlstisch. Fallen nicht alle tot um, die die Finsternis haben? Sie feiern das Abendmahl, das ist Thema des nächsten Sonntags. Und dann sagt Jesus während dieser Feier, doch siehe, die Hand meines Verräters ist mit mir am Tisch, denn der Menschensohn geht zwar dahin, wie es beschlossen ist, doch weh dem Menschen, durch den er verraten wird. Das ist ein geheimnisvoller Satz. Der Verrat ist Teil der Vorsehung des Planes Gottes. Wir müssen hier die Vorsehung wörtlich nehmen, mal das Wort Vorsehung. Vorsehung heißt, dass Gott es sieht und weiß, wie Judas in seiner Freiheit entscheiden wird. Viele beschäftigt die Frage, das war auch am Mittwoch so in unserem Vorgespräch, ob Judas verworfen ist. Wir könnten auch fragen, hebt die Vorsehung die Freiheit und die Verantwortung auf? Wir müssen sagen, auf gar keinen Fall, denn sonst wäre jede Verkündigung sinnlos. Wir könnten unsere Gottesdienste einstellen. Das tut sie nicht. Wir müssten genauer fragen, hätte Judas umkehren können? Auch nach dem vorhergesehenen Verrat umkehren können? Dieser Frage möchte ich mit Ihnen noch einmal nachgehen. Denn sie zeigt etwas über Licht und Finsternis in Menschen. Bewegen Sie folgende Gedanken mit mir. Schauen Sie, ob Sie ein Echo finden. Das erste ist, Gott sei Dank, Jesus bleibt, wer er ist. Jesus bleibt, wer er ist, wird er immer bleiben. Die Finsternis startet mit dem Verrat zum Großangriff an Jesus, aber Jesus reagiert, unterliegt nicht, er reagiert nicht auf den Verräter, wie es Satan gehofft hat. Jesus verrät nicht seinen Auftrag, er verrät nicht Judas und er verrät eben nicht damit die Liebe. Er bleibt der Liebe treu und dem Licht bei dem stärksten Angriff der Finsternis, der jetzt beginnt und bis zum Tod am Kreuz bleiben wird. Nicht nur, dass Jesus Judas beim Abendmahl sein Leib und sein Blut reicht als Versöhnungsangebot, sondern geradezu rührend heißt es bei Matthäus, im Augenblick des Verrats, sagt Jesus, und alsbald trat Judas zu Jesus und sprach, sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn. Und Jesus sprach zu ihm, mein Freund, dazu bist du gekommen? Lassen Sie das mal auf sich wirken. Jesus nennt ihn im Augenblick des Verrats meinen Freund. Er sagt nicht, du Verräter, das würden wir vielleicht machen. Er sagt, mein Freund. Das ist eine völlig neue Definition von Freundschaft, die nicht auf Gegenseitigkeit beruht. Wäre ein Thema für sich. Und es ist nicht Ironie, Freundchen, sondern mein Freund. Jesus nennt seine Jünger Freunde, ihr seid meine Freunde. Das wird nicht aufgehoben durch den Verrat. Später wird er am Kreuz für alle beten, die ihn auf bestialischste Weise misshandelt haben. Vater, vergib ihnen, auch Judas. Jesus bleibt sich treu, er bleibt Gott treu. Was für ein Sieg des Lichtes gegen die Finsternis. Kein Verfluchen der Feinde, stattdessen Vergebung. Mein Freund. Ich versuche das manchmal für mich innerlich so zu hören. Besonders wenn ich irgendwie nicht so gut drauf bin, rufe ich mir das in Erinnerung, dass Jesus das zu mir sagt. Mein Freund. Hätte Judas umkehren können, mein augenblicklicher Erkenntnisstand ist ja und, hören Sie gut zu, er tut es sogar. Er kehrt um und dann müssen wir ein großes Aber hintersetzen. Denn Folgendes gehört zu den erschütterndsten Wirklichkeiten. Judas kehrt tatsächlich um. Es wird berichtet, dass er seine Tat in tiefster Erschütterung bereut. Und das bestätigt die Meinung, dass er nicht nur aus Hinterhältigkeit gehandelt hat, sondern eventuell einen scheinbar guten Plan hatte. Es heißt, auch bei Matthäus, nicht bei Lukas, als Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass er zum Tode verurteilt war, reute es ihn. Und es wird sogar eine tätige Reue. Er brachte die 30 Silberlinge den hohen Priestern und Ältesten zurück und sprach, und jetzt kommt ein Sündenbekenntnis. Ich habe gesündigt, unschuldiges Blut habe ich verraten. In der Beichte achtet der Seelsorger auf drei Dinge, die sind hier alle drin. Gibt es eine Reue, Bereitschaft zur Wiedergutmachung, das macht er auch, schmeißt das Geld weg, und bekennt seine Sünden. Und es war eine tiefe Sünde. Und es findet wirklich eine Umkehr statt. Es reut ihn, er macht wieder gut und er bekennt. Aber es gehört zu den erschütterndsten und schauerlichsten und erschauderndsten Wirklichkeiten, dass er zu den Falschen umkehrt. Sie sprachen, die Priester, was geht uns das an? Da sieh du zu. Das ist die finstere Botschaft des Satans und aller seiner Gefolgsleute. Da sieh du zu. Es ist das Gegenteil der frohen Botschaft Jesu. Schau auf mich, nicht auf dich mehr. Schau auf mich, ich vergebe. Was für ein Unterschied. Judas erkennt das nicht mehr. Er sieht den Ausweg nicht mehr und er warf die Silberlinge in den Tempel, ging davon und erhängte sich. Es ist die Tragik dieses Suizids, dass wirklich Schuld dazu führt, dass sie Leben nimmt und mir keine Berechtigung mehr zum Leben haben. Judas erhängt sich, bevor Jesus stirbt. Er hört nicht mehr die Worte am Kreuz, vergib ihm. In der Kirche hat man immer unterschieden zwischen einer finsteren und einer lichten Reue. Bei der finsteren Reue ist die Verzweiflung so groß, dass man nicht mehr zum Licht findet. Und bei der lichten Reue weiß man um die Hoffnung. Was für eine erschütternde, erschaudernde Tragik. Und es gibt viele Menschen, die ähnliches Schicksal hatten. Wohlgemerkt von einem Menschen in der Nähe Jesu. Wir sehen eine geistliche Wirklichkeit. Reue, die nicht zu Jesus führt, führt zum Tod. Und was ich schon zu Beginn sagte, kommt hier zum finsteren Ziel. Der aus Misstrauen geborene Plan ohne Jesus wird zu einer Reue ohne Jesus und führt zum Tod ohne Jesus. Wir sterben, wie wir leben. Leben wir ohne Jesus, sterben wir ohne Jesus. Und das ist erschütternd. Lassen Sie mich aber das auch noch sagen, das endgültige Gericht über diesen Judas kommt wie bei allen Menschen Jesus allein zu. Die Aufmerksamkeit sollte nicht daraus gehen, was macht Jesus mit Judas im Endgericht, sondern wie ist dein Herz? Wie ist dein Herz? Das ist die Frage. Zu Beginn der Passionszeit steht eine Aufforderung zur Wachsamkeit. Zur Wachsamkeit über das eigene Herz. Zur Wachsamkeit der Einladung Jesu zu folgen. Der, egal was du jetzt über dich denkst, oder vielleicht, worüber man auch erschrickt, sagt, mein Freund, meine Freundin, ich liebe dich. Wie gut haben wir es doch. Wir dürfen uns ihm zuwenden. Was lehrt uns diese Lebensgeschichte? Achten wir auf unser Herz, dass kein Misstrauen einzieht. Öffnen wir es für Jesus. Bitten wir, dass er es bewahrt in jeder Situation und beten wir für andere Menschen. Ich lade Sie ein, zum Schluss der Predigt Worte lesend oder auch hörend mitzubeten aus dem schon zu Beginn zitierten Lied, das mir einfiel bei der Vorbereitung der Predigt. Herr, habe Acht auf mich. Ich lade Sie ein, zu beten. Herr, habe Acht auf mich. Schaff, dass mein Herz sich im Grund bekehre. Trifft vom verborgenen Bann, also was mich früher in den Bann gezogen hat, dein Aug noch etwas an, Herr, das zerstöre. Herr, habe Acht auf mich. Der Teufel mühet sich mit seinen Tücken, ein Herz, das du befreit von der Einfältigkeit, also dem schlichten Vertrauen zu dir, bald zu verrücken. Herr, habe Acht auf mich, o zieh mich ganz in dich mit Leib und Seele. Dein bin ich, du bist mein, du, den ich mir allein zum Hort erwähle. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre unser Herz und unsere Sinne. Amen.